Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute wieder einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Dr. Alexander Burzutschki. Hallo!
Hallo, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist auf einem sehr klassischen Weg in unserem Podcast gekommen. Wir schauen natürlich auch immer, was wird so geschrieben in den einschlägigen Zeitschriften. Und da haben wir dich im Rahmen eines Fachartikels finden dürfen und dich angefragt, ob du nicht Lust hast, auch dieses Thema mit in unserem Podcast zu sprechen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass es geklappt hat und du der Einladung da gefolgt bist.
Ja, sehr gerne. Spannende Reihe, spannender Podcast. Auf jeden Fall Prädikat hörenswert.
Ja, wer bist du? Du bist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Sozialrecht bei Rödel. Vielleicht kannst du ein bisschen erläutern, was du oder ihr so macht und wolltest du in deinem Leben schon immer Anwalt werden?
Ja, also bei Rödel begleiten wir vor allem Mittelständler, die im In- und Ausland tätig sind, also in der klassischen Unternehmensseite. Und sagen wir mal so, ich bin einen Weg dahin gegangen. Ich war in kleinen Kanzleien, ich war in mittleren Kanzleien, jetzt bin ich in einer großen Kanzlei. Und ehrlich gesagt, das macht schon Spaß, wenn man, sagen wir mal so, Nüsse knacken kann, wo die anderen dann scheitern. Also ich bin so der Problemlöser, der Mann für die unlösbaren Fälle. Und das macht mir unheimlich viel Spaß.
Also auch jemand, der die Herausforderungen liebt, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Wie bist du zu dem Thema, wir wollen heute über das Thema psychische Gesundheit im Beruf, im Job sprechen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil es leider Gottes sehr oft vernachlässigt wird. Es ist so ein Tabuthema, über das man nicht so sprechen möchte. Es ist auch schwer, eine Problemsituation für den Dialog zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Weil man da immer so das Gefühl hat als Arbeitnehmer, wenn ich da jetzt was sage, dann habe ich gleich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Und andererseits, wenn man das Thema vernachlässigt, geht's auch schief. Also man sollte sich, wenn man sein Unternehmen führt, mit dem Thema mal beschäftigen, sich dazu Gedanken machen, weil wenn man miteinander den Weg geht, wenn man miteinander spricht, wenn man miteinander Wege und Mittel findet, dann ist es eigentlich kein Problem im klassischen Sinne, sondern eben einfach etwas, worüber man sprechen kann und wo man auch Wege findet. Und das ist eigentlich das vorangestellte Fazit schon an der Sache. Redet miteinander und findet Lösungen.
Ja, auf jeden Fall. Sind wir quasi durch, ne?
Genau. Machen wir es vielleicht doch noch ein bisschen ausführlicher.
Fangen wir nochmal vorne an. So, wenn man auf die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen schaut, dann haben die sich ja seit der Jahrtausendwende durchaus verändert, erhöht, ne, und ich glaube sogar verdreifacht. Was, wenn du darauf schaust, welche Hauptursachen siehst du da?
Also es hat sich letztendlich einfach der Job als solcher verändert. Es ist, ich sag mal, mehr Druck auf dem Kessel. Also die Arbeit hat sich verdichtet. Man steht unter Zeitdruck. Man steht letztendlich unter Dauerstress, wenn man in einer Leitungsfunktion ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich dazu ein paar Gedanken macht. Es ist auch so, wenn man im Unternehmen wächst, dann kriegt man immer mehr Verantwortung. Aber ja, die Einflussmöglichkeiten, die der Verantwortung gegenüberstehen, die wachsen nicht mit. Und deswegen sind sehr viele letztendlich frustriert und überlastet durch die Verantwortung, die ihnen überlassen wird. Und ja, was wahrscheinlich das, was die meisten spüren, ist, dass so die Grenzen zwischen dem Arbeitsplatz als solchen und dem Privatleben total verschwinden. Dass also immer mehr Erreichbarkeit ist, nochmal schnell eine E-Mail, nochmal schnell eine WhatsApp, nochmal kurz am Telefon. Und so ist eigentlich gar keine Grenze mehr da, in der man zur Ruhe findet, in der man auch wieder letztendlich Kraft schöpft. Und das macht diesen Bereich sehr, sehr relevant, finde ich.
Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, der Arbeitgeber ist da ja auch nicht ganz frei. Ne? Also es gibt ja auch hierfür, haben wir ganz klare ja, gesetzliche Verpflichtungen ne, zum Arbeitsschutz, die der Arbeitgeber da bezogen auf die psychischen Belastungen auch machen muss. Ne? Inwiefern liegt es denn im vielleicht auch im ureigenen wirtschaftlichen Interesse eines Unternehmens, da proaktiv Maßnahmen auch umzusetzen, da vielleicht auch in die psychische Gesundheit seiner oder ihrer Mitarbeiterinnen da zu investieren?
Also ganz einfach, Krankheit ist teuer. Das ist, glaube ich, der wichtigste Einstieg in die Sache, dass man ganz einfach sagen muss, wenn jemand überlastet ist und ich nicht drauf aufpasse, dann wird er krank, dann fällt er aus. Dann fällt er, wenn es um eine psychische Erkrankung geht, lange aus und ich muss letztendlich mit den Folgen leben und dafür entweder andere Mitarbeiter überlasten und quasi eine Kette Reaktion auslösen oder muss mir irgendjemanden einkaufen, der das dann zwischenzeitlich interimsweise übernimmt. Und dazu zahle ich noch schön die ersten 6 Wochen Entgeltfortzahlung weiter. Das heißt, ich habe Mehrfachbelastungen und natürlich kann jemand, der da einspringt, nicht mit derselben Qualität, mit derselben Leistung glänzen. Es wird dann auch letztendlich ein weniger an Leistung, was ich beispielsweise für den Kunden oder für den Mandanten erbringen kann. Also ich habe letztendlich in mehrfacher Hinsicht Kosten, die ich vermeiden kann, wenn ich die Erkrankung schon im Vorfeld hier erkenne und gegensteuere.
Jetzt ist es ja so, dass ich ja, ich sag mal, dieses Thema psychische Gesundheit oder auch psychische Erkrankung, die kommen ja oft, also es kann passieren, ne, durch traumatische Ereignisse können solche Erkrankungen ja auch plötzlich beziehungsweise ausgelöst durch ein Ereignis passieren. Oft sind es aber ja auch psychische Erkrankungen, die sich über einen gewissen Zeit, du hast es gerade gesagt, ne, über Zeitdruck, über Stress, über mehr Verantwortung, aber wenig Möglichkeit daran zu wirklich auch das zu verändern, ne? dass da ja viele Dinge kommen, die sich auch über die Zeit so anbahnen. Das heißt, ne, viele psychische Erkrankungen sind nicht von heute auf morgen da, ne? Gestern war es gut und morgen habe ich sie, sondern die entwickeln sich ja Stück für Stück. Ne? Jetzt weiß ich, dass aus vielen mittelständischen Unternehmen und auch Konzernen ist es auch für Mitarbeiter und Führungskräfte grundsätzlich immer noch nicht so einfach, auch darüber zu reden und im Zweifelsfall in einem relativ frühen Stadium, wo wir alle noch sagen, ja, boah, jetzt gerade bin ich echt ein bisschen gestresst, ne? Aber ich bin ja nur gestresst und in einem Monat wird auch schon wieder besser. Und da wird oft noch nicht drüber gesprochen und es wird, glaube ich, auch oft noch nicht ernst genommen und damit eben auch noch nicht vielleicht irgendwie was gemacht, ne? Oder da ist nicht direkt eine Behandlung, aber es ist einfach zu berücksichtigen, mir geht es vielleicht gerade nicht so gut und wenn ich so weitermache, kann das eben auch zu einer psychischen Erkrankung kommen. Wie siehst du das oder wie nimmst du das wahr? Und was könnte auch helfen, dass wir einfach deutlich früher auch über psychische Erkrankungen, also wenn sie noch keine sind, sondern wenn sie sich einfach Stück für Stück erst anbahnen, dass wir darüber sprechen können?
Also ich glaube, wir müssen es von beiden Seiten betrachten, von der Seite des Arbeitnehmers und von der Seite des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer muss sich erst einmal bewusst werden, dass er hier in einer Überlastungssituation ist. Wie du gerade auch dargestellt hast, es kommt so schrittweise, mal ein bisschen Druck, ein bisschen Stress, das muss man aushalten können, insbesondere in der Führungserwartung, die da an einen gestellt wird. Aber man muss selber sensibel sein. Ist das jetzt noch irgendwas, was funktioniert? Oder fängt es an, schrittweise über einen Punkt drüber zu gehen? Schlafstörungen sind zum Beispiel ein ganz klassisches Zeichen. Wenn ich mal eine Nacht schlecht schlafe, weil ich aufgeregt bin, weil ich einen Gerichtstermin habe oder einen wichtigen Kundentermin, dann ist das okay. Nur wenn ich jetzt wochenlang quasi immer schlecht schlafe, anfangen muss, Medikamente zu nehmen, irgendwie mich runterzufahren, dann habe ich auf Arbeitnehmerseite eigentlich schon gemerkt, es ist zu viel. Und dann kommt jetzt der zweite Schritt, von dem du gesprochen hast. Was tue ich dann? Weil es immer noch ein Stigma ist. Ich schaff's nicht. Ich bin meinem Job nicht gewachsen. Und das ist so eine Seite, die beide Seiten sich anschauen müssen. Weil im Prinzip ist es so, wenn man früher hat man gesagt, solange ich noch irgendwie meine Arbeit mache, jammer ich nicht, sondern ich gehe rein, nehm zwei Ibu und arbeite durch. Aber das macht es nachher am Ende nur immer schlimmer. Und das ist eben in diesem ansteigenden Prozess das Problem. Je früher ich mit meinem Arbeitgeber rede, umso mehr kann ich tun. Weil wenn ich schon so im Burnout drinstecke und so in der Erkrankung drinstecke, dass es letztendlich gar nicht mehr geht, dass es auch nicht mit weniger oder anders geht, dann habe ich eigentlich schon verloren. Aber wenn ich jetzt merke, ich schlafe nicht mehr gut, dann muss es erlaubt sein, darüber sprechen zu können. Und dann muss ich eben auch ein so gutes Verhältnis zwischen Mitarbeiter oder zumindest mal zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter haben, dass ich den zur Seite nehmen kann und sage, also ich merke das, so wie das zurzeit läuft, das ist schwer für mich. Können wir da mal zusammen überlegen, ob wir was umstrukturieren, können wir da einfach mal miteinander einen Lösungsweg suchen. Und wenn ich dann letztendlich einen Raum habe, in dem ich das mal äußern kann, weil man sich, was weiß ich, einfach einmal die Woche mal auf einen Kaffee trifft und über das spricht, was einen bewegt und belastet, habe ich da eine niedrigere Schwelle, als wenn ich jetzt Termin buchen bei Vorgesetzten, Thema Burnout, Fragezeichen. Das führt natürlich zum Super-GAU. Und diese Hürde will ich als Arbeitnehmer nicht wirklich nehmen. Aber wenn ich schon mal einen Raum habe, in dem ich reden kann, dann wäre das was Schönes. Oder wenn ich als Unternehmer, als Vorgesetzter auch signalisiere, das ist ein Thema, das ich wahrnehme und bitte kommt zu mir, bevor es zu spät ist. Also mir auch selber anzuschauen, ich sehe, der kommt jeden Morgen schaut der kaputter aus als am Tag vorher. Der schleppt sich durch die Woche. Freitags geht fast gar nichts mehr. Und wenn ich das über Wochen beobachte, dann muss ich auch selber mal, das juristische Wort ist Fürsorgepflicht, aber das ist letztendlich auch mehr. Das ist einfach die Aufmerksamkeit zu sehen, da läuft was schief. Und dann einen Weg zu finden, das nicht als, sag mal, warum kommt da keine 100% Leistung mehr, sondern lass uns mal reden. Können wir irgendwas ändern? Gibt es eine Möglichkeit, die dir wieder Kraft gibt, die dir wieder Raum gibt, die dir wieder Luft zum Atmen und zum Arbeiten gibt? Und wenn ich das schaffe, dann habe ich den Dialog, der das Ganze letztendlich schon an einem früheren Zeitpunkt löst, als nachher, wenn einer erstmal krank ist und nochmal krank und nochmal krank, dann ist es schwer, noch was zu tun.
Und das bedingt aber natürlich auch, dass ich als Führungskraft über demjenigen selber nicht halb in einem Burnout stecke. Also, ne, dass ich selber quasi die Aufmerksamkeit, die du gerade beschrieben hast, das einfach wahrzunehmen, ist das so wie früher, ne, oder hat sich da irgendetwas verändert, was man gar nicht so genau beschreiben kann, sondern vielleicht auch einfach nur spürt oder wahrnimmt, ne? Aber diese, um das, glaube ich, wahrzunehmen, brauche ich natürlich selber auch ein Stück weit die Luft, das machen zu können. Ne? Weil wenn ich selber so drin bin und selber quasi durchgetaktet bis oben hin und selber nur versuche, immer hinterher zu rennen, ich glaube, dann wird es auch immer schwieriger. Ne? Ja, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das sehe ich auch so.
Aber das ist halt so eine Kette, weil letztendlich die Überlastung von oben auch dann gerne nach unten weitergegeben wird und also quasi der Druck von oben nach unten geht und nicht die Erkenntnis, die eigentlich nach oben gehen sollte. Und irgendwann ist dann zu viel Druck auf dem Kessel und es knallt und dann ist alles kaputt. Und da müssen wir eben vorher eine Unternehmenskultur schaffen, die das letztendlich zulässt, die das letztendlich auch erkennt von diesem kleinen klassischen 120% ist die Erwartungshaltung, sondern zu schauen, wo sind wir denn alle? Fällt jemand zurück, um das vielleicht eher mal wie eine Bergsteigergruppe zu sehen, die an einem gemeinsamen Seil hängt, die dann vorne kann einer vorangehen, soweit er will, aber der Letzte ist am Ende vom Seil und führt dann dazu, dass die Gruppe nicht weiterkommt und dass man diesen Zusammengehörigkeitsgedanken vielleicht ein bisschen mehr in Vordergrund stellt, wird ja auch immer klassisch als Teambuilding, Team Spirit und so geschult, dass man das auch letztendlich weiter ausdehnt auf die Belastungssituation und ein ganzheitliches Bild des Teams abbildet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon echt ein wichtiger Punkt, ne? Auch als Team aufeinander aufzupassen. Ne? Wenn der eine nicht funktioniert, wird es dann im Zweifelsfall auf den anderen weitergegeben. Ne? Ja. Jetzt gibt es ja, wenn dann doch jemand mal ausfällt, in Deutschland das wunderschöne betriebliche Eingliederungsmanagement bei längeren Ausfallzeiten. Jetzt ist es ja so, dass das zum einen eine formale Pflichtenerfüllung sein kann, ne, oder aber auch als wirksames Werkzeug zur, Ziel ist ja Wiedereingliederung. Ne. Wie siehst du das und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie kann man das auch als gutes Werkzeug verwenden?
Also ganz wichtig ist, dass man erstmal versteht, wozu es da ist. Es ist kein Mittel, um eine Kündigung vorzubereiten. Das wird von vielen Arbeitgebern falsch verstanden, sondern es ist tatsächlich gesetzlich angelegt als ein Mittel, um jemanden wieder zurück in die Leistungsfähigkeit zu bringen. Und ich glaube, diese Weichenstellung, wenn ich die schaffe, auch ehrlich zu kommunizieren, wenn ich auch sage, in der Einladung schon transparent sage, worüber reden wir, was machen wir mit dem, was da passiert. Wenn ich da letztendlich klar in meiner Aussage bin, dass ich nicht versuche, den Arbeitnehmer zu kündigen, sondern dass ich versuche, ihn wieder stufenweise unter Anpassung oder wie auch immer wieder in den Betrieb hinein, in seine Leistungsfähigkeit hineinzubringen, dann habe ich eine ganz wichtige Weiche gestellt, die letztendlich auf Arbeitnehmerseite immer falsch verstanden wird. Da heißt es, okay, klar, das muss der Arbeitgeber machen, weil er sonst eine krankheitsbedingte Kündigung nicht erfolgreich durchbringt. Aber nein, das ist nur, wenn gar nichts mehr funktioniert, sondern es ist tatsächlich dazu gedacht, sich den wieder zurückzuholen, der jetzt ausgefallen ist und mit ihm in einem offenen Gespräch erstmal rauszufinden, woran hat es gelegen, was können wir tun und dann gemeinsam Wege zu finden, wieder in den Arbeitsalltag zurückzufinden. Und wenn wir jetzt quasi zu unserem letzten Block nochmal zurückspringen, warum mache ich das erst jetzt, wenn jemand lange ausgefallen ist, länger als 6 Monate? Ich muss es machen, weil es eine gesetzliche Verpflichtung ist. Ich könnte das Ganze auch schon viel früher machen, wenn ich eben merke, das klappt nicht, da werden Fehler gemacht, da fällt jemand regelmäßig aus. Ich kann letztendlich das, was ich später verpflichtend machen muss, auch schon im Vorfeld machen. Und wenn ich es dann nicht vorher gemacht habe, versuche ich es dann wenigstens ordentlich, transparent, fair und offen zu machen. Und dann ist es tatsächlich diese Chance, von der du gesprochen hast, die Möglichkeit, einen Mitarbeiter zurückzugewinnen, ihn wieder zu seiner Leistungsfähigkeit zu bringen. Manchmal sind es kleine Dinge. Manchmal ist es so, nehmen wir ein sehr plastisches Bild von der Teilzeitmami, die einfach immer in Stress kommt, weil sie ihre Arbeit fertig kriegen muss, weil die Kindergartenzeiten nun mal so fest sind, dann muss ich eben schauen, finde ich irgendwelche Möglichkeiten, kann die vielleicht am Abend noch mal eine Stunde dranhängen, kann sie vielleicht früher anfangen und da schon Dinge machen, bevor die anderen kommen, kann ich irgendwie schaffen, diesen Druck, der dann immer am Ende der Arbeitszeit kurz vorm Abholen entsteht, kann ich den irgendwie abpuffern und wenn ich das tue, habe ich erstens mal eine Mitarbeiterin, die dankbar dafür ist, dass man sie versteht und ihr entgegenkommt und bei der ich verhindere, dass sie mir tatsächlich dann irgendwann mal ausfällt.
Ja, ja, das stimmt. Was sind denn mögliche Maßnahmen, die du und auch vielleicht deine Kundinnen und Kunden umsetzen oder die sich bewährt haben, wenn es um das Thema psychische Belastung auch geht. Ne? Beim Thema physische Belastung ist es immer einfach. Ne? Beispiel ergonomisches Arbeiten, dann stellen wir halt einen besseren Stuhl und höhenverstellbaren Schreibtisch hin, ne? Dann ist gut. Jetzt hast du gesagt, Prävention wäre eine gute Sache. Was sind denn mögliche Maßnahmen?
Also das würde ich gerne in mehrere Blöcke teilen. Also das eine, was wir jetzt schon hatten, diese Überlastung, diese dauernde Überlastung in der tatsächlichen Arbeitsausführung. Da muss ich eben schauen, wenn ich wirklich zu viele Arbeiten habe, wenn ich wirklich zu viel zu tun habe, dass ich den Mitarbeiter an der Hand nehme, dass ich ihm sage, das ist jetzt das Erste, das ist jetzt das Zweite, damit er auch weiß, was er letztendlich von 5 Arbeiten, die dringend sind, als Erstes macht, dass ich ihm da Hilfe gebe und sage, das sind meine Prioritäten, bitte schau dir zuerst einmal den Kunden A an. Der hat nämlich morgen ein Sales-Meeting mit seinen Shareholdern. Der braucht heute die Infos und danach kümmerst du dich dann um den Kunden. Der schreit zwar lauter, aber es ist wichtiger, bei dem einen jetzt zu arbeiten, dass ich einfach helfe, ein Einströmen an Aufgaben zu priorisieren und zu kanalisieren, dann hilft es. Und dass ich in der zweiten Stufe auch schaue, ja, wie viel Arbeitsleistung kann denn der Einzelne erbringen? Wenn ich den die ganze Zeit überschütte, funktioniert das auch nicht. Und wenn ich ihm sage, das muss bis heute Abend um 6 fertig sein, aber es geht nicht, dann erzeuge ich Druck, der letztendlich nicht auszuhalten ist. Und deswegen, je besser ich organisiere bei der Zuweisung meiner Arbeiten, umso besser lässt sich letztendlich die Drucksituation für den Arbeitnehmer darstellen. Der kann klarer arbeiten und weiß, was er tut. Und wo wir gerade beim Arbeiten sind, müssen wir natürlich auch schauen, was ist denn danach, ne? Dass ich hier auch ein bisschen schaue, wann ist Arbeit, wann ist eben nicht Arbeit, diese dauernde Erreichbarkeit, dass ich die wegnehme, dass ich auch teilweise mal schaue, wie ich hier die Dauerbelastung runterfahre, dass ich Homeoffice als Möglichkeit in Betracht ziehe, dass ich Pausen einbaue, die möglich sind, um Druck rauszunehmen und hier einfach mal schaue, dass das tägliche Miteinander auf gesunden Beinen steht. Weil wenn wir erst dann sprechen müssen, wenn die Sachen, sagen wir mal so, in Brunnen gefallen sind, wird es natürlich schwerer, wenn ich dann Ansprechpartner benennen muss im Unternehmen, bei denen man sich anonym oder, sagen wir mal so, vertraulich beschweren kann. Das sind dann so Geschichten, wo ich dann schauen muss, wenn ich dann schon so weit bin, ist die Vertrauenssituation letztendlich nicht mehr zwischen den Beteiligten gegeben.
Ja, das stimmt. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich aufgrund von psychischen Erkrankungen einen Grad der Schwerbehinderung bekomme oder bewertet bekomme. Ich weiß nicht genau, wie man das richtig beschreibt. Das geht ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, um diese sozial-kommunikative Ebene. Welche Herausforderungen ergeben sich damit und wie gelingt dann eben auch eine gute Eingliederung oder Wiedereingliederung in das Arbeitsleben?
Also es ist, wenn man jetzt hier den Grad der Behinderung nimmt, ist es immer sehr, sehr schwer für die Betroffenen zu ihrem Recht zu kommen, weil doch irgendwie die Grundhaltung erstmal behördenseits besteht, was ist denn da? Weil anders als bei einem gebrochenen Arm sehe ich nicht auf den ersten Blick, was dem Menschen fehlt. Also es ist einfach so, das steckt in dem Menschen drin und es gibt auch den einen oder anderen, der da, sagen wir mal so, ein bisschen übersteigert, vielleicht aus der Möglichkeit raus, das selber gar nicht richtig bewerten zu können. Und so muss man da ein bisschen schauen, was ist denn objektiv eigentlich die Einschränkung, die ich habe? Und da hilft es natürlich, wenn das in ärztlicher Sicht dokumentiert ist. Es gibt da entsprechende Tests, es gibt da Scorings und Bewertungen, die Psychologen, Psychiater letztendlich ansetzen können, wo man ganz klar sagen kann, das ist die Grenze zu einem krankheitsbedingten Zustand oder das ist eben noch etwas, was darunter liegt. Das ist also der eine Punkt, das erste Mal zu erfassen und dann der Punkt, naja, was muss ich denn dann tun, damit diese psychische Erkrankung letztendlich leidensgerecht am Arbeitsplatz berücksichtigt wird. Und das hängt natürlich sehr davon ab, was denn eigentlich mein psychisches Problem ist. Der einfachste Fall in Anführungszeichen ist, wenn jemand halt einfach Nachtschichten nicht mehr schafft, dann muss ich halt schauen, kann ich das irgendwie planen? Dann ist das eine, sagen wir mal so, umsetzbare Geschichte. Aber wenn ich jemanden habe, der an Überlastung leidet, kann ich natürlich die Arbeitsbelastung verteilen und ihm weniger zuordnen. Ich muss aber trotzdem schauen, dass ich eben Mechanismen einbaue, die er dann, also er oder sie, der Mitarbeiter, dann letztendlich hier auch er fühlt, dass da weniger Druck ist, die dann quasi seinen Triggerreiz reduzieren. Und deswegen muss man da tatsächlich schauen, im konkreten Einzelfall, was man da machen kann oder was das Unternehmen dann auch an Möglichkeiten hat. Weil wenn alle nur noch auf 50% arbeiten, muss ich mir das auch erstmal leisten können, das dann als Personalkosten noch weiter zu stemmen. Also muss man in, sagen wir mal so, persönlich definierten Spagat finden zwischen den beiden Interessen. Und da hilft halt auch wieder, miteinander zu reden und eine Lösung zu finden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch da wird es nicht ohne Kommunikation gehen, ne? Ganz, ganz wichtig, ja. Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Wenn du, ich sag mal, für Arbeitgeber, und du betreust ja jetzt viele Arbeitgeber, egal ob Mittelstand oder Konzern, ne, da einen Tipp geben könntest zu diesem Thema, ne, psychische Gesundheit, was wäre das?
Also es ist tatsächlich so, je früher und ehrlicher man das Thema angeht, umso weniger Folgen hat man nachher. Und wo wir gerade das Thema Kommunikation hatten, also ich finde auch, wenn man das den Juristen nicht so zutraut, ich finde, die Kommunikation ist das Wichtigste, wie man miteinander einen gangbaren Weg finden kann. Und deswegen seien Sie ehrlich, seien Sie menschlich, versuchen Sie miteinander zu reden und verständnisvoll zu sein. Dann können Sie unheimliche Kosten, Belastungen, Mitarbeiterabflüsse, Erkrankungsphasen und Ähnliches schon im Ansatz, sagen wir mal so, entgegensteuern.
Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für ja, deine Einblicke. Ich bin dir und deiner Kanzlei weiter das Gute und dass wir da in vielen ja, Fällen, die vielleicht in einem Streit enden können, schon frühzeitige Lösungen durch Kommunikation erarbeiten können. Vielen Dank, Alexander.
Vielen lieben Dank, liebe Anna.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.